Die Grundregeln der Robotik. Das nullte Gesetz. Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird. Das erste Gesetz. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird, es sei denn, dies würde das nullte Gesetz der Robotik verletzen. Das zweite Gesetz. Ein Roboter muss dem ihm von einem menschlichen Wesen gegebenen Befehl gehorchen, es sei denn, dies würde das nullte oder das erste Gesetz der Robotik verletzen. Das dritte Gesetz. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, es sei denn, dies würde das nullte, das erste oder das zweite Gesetz der Robotik verletzen.
Warum hören Sie, geneigte Hörerin, geneigter Hörer, Robotikgesetze, formuliert von Asimov, Isaac Asimov? Meine Freunde, die Roboter. Ja, weil es in den nächsten 28 Minuten um Robotik gehen wird. Ich begrüße Sie, wir begrüßen Sie herzlich zur ersten AEC-Sendung des Jahres 2008 im Kultur- und Bildungskanal auf Radio Froh 105,0 und im Freien Radio Freistadt. Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Schweiger
und Pamela Neuwirth.
Wir begleiten Sie durch die nächsten 28 Minuten und behandeln das Thema Robotik locker herangehend vor dem Hintergrund der Eurobi 2008, der Europäischen Championships im Robotikfußball. Und wir haben im Vorfeld bei zwei Pressekonferenzen in Wien und in Linz einiges an Interviewmaterial zusammengetragen, von dem wir heute Ausschnitte transportieren wollen. Und ja, das erste Interview wird meine Kollegin Pamela Neuwirth anmoderieren.
Ja, so eine grundsätzliche Frage, die man sich einmal stellen kann, was bedeutet das jetzt? Fußballspielende Roboter, wie kann man die einschätzen? Sind die jetzt intelligent? Das ist einmal so eine große allgemeine Frage, die, wie wir noch hören werden, sehr viele Probleme und verschiedene Antworten hervorbringen. Und was vielleicht ganz interessant ist aus der Kybernetik noch, wenn man das dazu sagt, da gibt es eine ganz einfache Differenz, eine Unterscheidung, nämlich zwischen trivialen Maschinen und nicht trivialen Maschinen. Das klingt jetzt einmal aufs Erste sehr komplex, kann aber ganz einfach erklärt werden. Eine triviale Maschine ist beispielsweise ein Thermostat, ein Raumthermostat. Also der misst die Temperatur und schaltet sich ein, wenn die Temperatur erreicht ist, beziehungsweise schaltet er sich ab, wenn es zu warm ist. Also der Input ist immer klar und kausal absehbar. Bei einer nicht trivialen Maschine, ja, da sagen wir, das ist der Mensch, da ist es schon wieder sehr viel schwieriger, was Input-Output eigentlich generiert. Nämlich, wenn ich zur Person XY etwas sage, dann ist es ja sehr unvorhersehbar, was die Person eigentlich antworten wird. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, was sind jetzt Roboter? Sind sie triviale Maschinen wie ein Thermostat oder ein Laptop? Oder sind sie schon ja, halbwegs intelligent? Generieren sie aus 3, 4 Spielzügen, die sie einprogrammiert haben, vielleicht einen 5. Spielzug, weil sie ja sehr komplex organisiert sind mit den anderen Robotern? Und ja, Mitorganisatorin der Robo-EM ist auch die Stadtwerkstatt und da habe ich jetzt eben Chris Eder auch diese Frage gestellt. Von ihm stammt Idee und Konzept und da hören wir jetzt einmal rein. Ich habe vorher gemeint, das Spiel ist ja ein idealer Boden sozusagen, um Intelligenz oder Roboter zu erforschen, zu entwickeln. Du hast jetzt den Dr. Kopacek erwähnt, der jetzt in Linz und Wien eben unterrichtet auch. Und da hat es ja im März 2008 eine Pressekonferenz auf der TU gegeben, wo eben diese kleinen Roboter, diese Kuben, schon mal ein Roboterballett oder ein bisschen Fußball gespielt haben, vorgeführt. Und da war meine Frage an die Studenten, Studierenden, sind die jetzt intelligent oder sind die ferngesteuert oder gibt es sowas wie Emergenz, dass so mehr als die Summe der Teile sozusagen an, durch die Rückkopplung sozusagen mehr Wahlmöglichkeiten entstehen? Kannst du da was darüber erzählen, über diese Roboter? Sind die jetzt intelligent oder wie schaut das aus?
Ja, also im Grunde ist es eine hochinteressante Problemstellung. Eben das, was du eingangs gesagt hast, das stimmt. Das ist eine Art Testbench, also man kann sagen ein abstraktes Beispielproblem, anhand dessen die verschiedenen, sagen wir mal, für die Robotik interessanten Forschungsbereiche eben erforscht werden können. Die Grundproblematik eines Fußballspiels mit mehreren autonomen oder weitgehend autonomen Geräten ist eben ganz schön herausfordernd und eignet sich sehr gut für die Untersuchung der Teilbereiche. Und es ist eben genau so, wie du sagst, es ist ein komplexes Gesamtsystem, das eben in Summe ein Systemverhalten hat, das man so charakterisieren kann, nämlich als mehr als die Summe der Einzelteile. Zur Frage der Intelligenz muss man Folgendes sagen. Es ist so, dass das Gesamtsystem aus einzelnen intelligenten Komponenten besteht. Es aber nicht so ist, dass diese Intelligenz, sagen wir mal, in Hard- und Software physikalisch auf diese einzelnen Systemkomponenten aufgeteilt ist, sondern es ist eben als Gesamtsystem anzusehen. Das heißt, praktisch ist es so, in der klassischen Kategorie im Roboterfußball, das sind die Mirosot-Roboter, das sind kleine Würfel mit den Außenmaßen von 7,5 × 7,5 × 7 cm. Die Form, dass sie Würfel sind, hat eigentlich nur den Grund, dass die Vorgabe, die von den Regeln her, einfach so lautet. Es darf ein Raum, ein Kubus in dieser Größe verbaut werden mit dem Roboter, der physikalisch nicht größer sein. Diese Grundbedingung sind für alle gleich. Und diese Geräte sind im Prinzip mit einer Elektronik ausgestattet, die ihnen ermöglicht, sich zu bewegen und die ihnen ermöglicht, zu kommunizieren. Die Kommunikation ist praktisch ein zentrales Kommunikationsmodell. Das heißt, alle sogenannten Agenten von so einem System, also alle Roboter einer Gruppe, kommunizieren mit einer zentralen Einheit und diese liefert ihnen dann wieder Fahrbefehle zurück, die sie anhand dieser Kommunikation errechnet. Das heißt, die Intelligenz, das Gehirn von diesen Robotern ist ausgelagert auf eine zentrale Rechenarbeit, wo aber eigentlich natürlich diese einzelnen Geräte schon als eigene Threads, als eigene Subprozesse gerechnet werden. Und jetzt ist eben die Frage nach der Intelligenz so, dass man sagen kann, das Gerät in dieser klassischen Disziplin ist nicht intelligent, sozusagen kann nicht viel mehr als auf Befehle reagieren und ja, gewisse Aktionen ausführen. Andererseits ist es so, es ist eigentlich nur die physikalische Einteilung. Das Gehirn ist einfach auf einen anderen Rechner ausgelagert, auch aus dem Grund, weil das ja einfach gewisse physikalische Probleme sind, die noch nicht gelöst sind. Man müsste sonst dann sozusagen stärkeren Rechner in dem Gerät haben, da hat man Probleme mit der Miniaturisierung, mit der Hardware. Aber genau dieses Gebiet ist eben eines der Forschungsgebiete, das dadurch erforscht werden kann. Wie kann man robuste, kleine Geräte bauen, die sozusagen den Anforderungen, die an sie gestellt werden, genügen und trotzdem irgendwelche, also eine Kleinheitsbedingung erfüllen, gewisse Raumausmaße nicht überschreiten. Das andere Problem, was dabei auftritt, man müsste diesen Geräten dann auch eine Kommunikationshardware verpassen, die ein bisschen komplexer ist. Und da ist es eigentlich ähnlich. Das ist so, dass natürlich das zentrale Kommunikationsmodell, das heißt also die Kommunikation mit einem Vermittler, und vielen sozusagen Klienten, die an dem hängen, ist zurzeit einfacher realisierbar. Ein dezentrales Kommunikationsmodell erfordert wesentlich größere Rechnerleistungen. Aber ebenso ist die Kommunikation eines dieser Forschungsgebiete, die eben in so einem sogenannten Multi-Agent-System da erforscht werden können. Und die nächste Problemstellung ist generell, wenn ich ein Systemverhalten erforschen oder abbilden möchte, das heißt, ich möchte jetzt anhand der Kenntnis zum Beispiel der Positionen, wo die einzelnen Spieler sind, eine gesamte Anweisung über die Strategie, also eine Überblicksanweisung generieren, dann muss irgendwer die rechnen. Also somit ist sozusagen die zentrale Recheneinheit eigentlich der Trainer. der aber ein bisschen bessere Kommunikationsmöglichkeiten hat als beim menschlichen Fußball. Aber es ist durchaus auch denkbar, dass man, vorausgesetzt man hat das gute Kommunikationsnetzwerk, diese zentrale Rechenleistung eigentlich verteilt auf die einzelnen Komponenten. Und genau diese Dinge werden erforscht, nämlich es geht dabei um die Frage der Algorithmen eben für verteilte Systeme oder Algorithmen für Multi-Agent-Systeme. Und das ist eben ein drittes Forschungsgebiet, bei dem der Roboterfußball eben eigentlich sich tatsächlich an der Grenze zum derzeitigen Stand der Wissenschaft und Technik bewegt. Und was eben auch noch zu nennen ist, als viertes sehr interessantes Forschungsgebiet, und da geht es eben dann wirklich in den Bereich dessen, was man auch im klassischen Sinn als künstliche Intelligenz versteht, nämlich die Möglichkeit, dass eine gewisse Lernfähigkeit des Systems gegeben ist, also die Anpassung an die sich verändernden Umgebungsbedingungen nicht mehr sozusagen deterministisch, also voraus programmiert ist, sondern dass eben eine gewisse adaptive Verbesserung hier eingebaut ist, und das ist dann so etwas wie Computerlernen. Ja? Und dazu gehören in der konkreten Probleminstanz Roboterfußball vor allem die Vorhersage-Algorithmen. Weil es darum geht, dass diese Roboter momentan so hohe Geschwindigkeiten erreichen, dass sie eigentlich eben mit der Kommunikation eigentlich hinterherhinken. Also der Ist-Stand wird zu einem Zeitpunkt kommuniziert, wo er sich vielleicht schon verändert hat. Und jetzt bedeutet Intelligenz auch sozusagen diese Vorhersage, also dass man in Kenntnis des Systemverhaltens sowas berücksichtigt in der Kalkulation der neuen Farbbefehle.
Soweit ein Ausschnitt eines Interviews mit Christian Eder von der Stadtwerkstatt. Die Stadtwerkstatt wird während der Eurobi, die vom 19. bis 22. Juni, der zweite Teil der Eurobi, der vom 19. bis 22. Juni in Linz stattfindet. Die Stadtwerkstatt hat aktiv den Part übernommen, das Ganze zu inszenieren, das, wie schon angesprochen, die extreme Geschwindigkeit dieser kleinen Robots auf sehr kleinen Feldern, 2,2 mal 1,8 Meter, das Standardfeld bzw. das ganz große Feld 4 Meter mal 2,8, darauf spielen 11 gegen 11, also richtige komplette Fußballwürfelmannschaften, Gerätschaften ist hier wohl der bessere Ausdruck dafür. Das zu überblicken braucht ebenso wie jedes humane Fußballspiel eine Inszenierung, damit die Zuschauerinnen Spannung dabei empfinden. Und das ist neben der Mitkonzeption des Ganzen die Aufgabe der Stadtwerkstatt, die eben genau diese Berichte, die Inszenierung vor Ort und so weiter übernommen hat. Im Anschluss jetzt werden wir Dr. Kopacek von der TU Wien, er ist auch Vorstand der internationalen Robot-FIFA, der FIRAS, und er ist auch Chairman und Einladender der CIRAS, der zeitgleich vom 19. bis 22. Juni in Linz stattfindenden Fachtagung, die sich mit Robotik und Computational Intelligence beschäftigt. Er wird dazu einladen und Statements seinerseits bezüglich, wer ist intelligent, warum sind humanoide Roboter interessant, gibt es jetzt gleich.
Die Roboter selbst jetzt in irgendeiner Form intelligent oder sind es nur die Teamrechner?
Stellen Sie sich vor, Sie spielen Fußball mit verbundenen Augen und haben einen Kopfhörer auf. Und auf den Kopfhörer hören Sie immer ein bisschen nach rechts und jetzt kommt der Ball und jetzt haut drauf. Also wie gesagt, unsere Roboter sind derzeit unintelligent. Das hat folgenden Grund. Derzeit liefert uns noch keine Firma bezahlbare sogenannte Sensoren. die so robust sind, wenn sie sich dann so ein Finale anschauen, also da geht es schon ziemlich hart zu. Und wir warten sehnsüchtig auf die nächste Handygeneration aus Korea, weil die sollen angeblich Kameras mit 5 Millionen Pixel haben, die genügend klein sind, dass wir sie einbauen können, genügend robust und auch bezahlbar. Das soll nämlich 24 Euro kosten. Und ja, Intelligenz an die Humanoiden. Also die haben natürlich genug Platz, um handelsübliche Kameras einzubauen und ähnliches mehr.
Und wie strikt sind die Algorithmen, die in den Teamrechnern drinnen sind? Also wenn es jetzt um Strategien geht, kann der Teamrechner das Gerät selbst nur zwischen Strategien, die angelegt sind, auswählen, oder gibt es die Möglichkeit, die zu kombinieren und neue zu schaffen?
Das geht nur viel einfacher. Wir haben also 57 Strategien programmiert. Das beginnt von Betonverteidigung über volle Offensive. Und der sogenannte Teamchef, in dem Fall ich, entscheidet, welche Strategie gewählt wird.
Herr Dr. Kopacek, Sie haben vorher schon in der Pressekonferenz selbst erklärt, wie das mit der Intelligenz ausschaut. Mich würde jetzt interessieren, wo und ob Verbindungen da sind zwischen diesen Algorithmen, die jetzt für das Fußballspielen verwendet werden, und dem, was zum Beispiel, wenn es um teamorientiertes Arbeiten, sagen wir jetzt einmal beim Kanalräumen mit Robots geht, oder eben allgemein das Orientieren im unbekannten Terrain. Das ist ja, glaube ich, eines der Anliegen, wo die Forschung gerade sehr viel arbeitet.
Ob Sie es glauben oder nicht, diese Hightech-Stupidity wie Roboter Fußball hat also einen sehr realen industriellen Hintergrund. Meiner Meinung nach wird es in einigen Jahren so sein, dass ja mobile Roboter die Produktionshallen bevölkern. Das tun sie jetzt auch schon. Nur sind die komplett unintelligent. Also die können sie nur längs vorgegebenen Bahnen, also so Induktionsschleifen, bewegen. Und man muss jede Bewegung mühsam programmieren. Es gibt da den schönen Ausdruck Robot Swarms oder Multi-Agent Systems. Und das sind viele, viele süße, kleine, unheimlich kooperative und intelligente Roboter, die sich faktisch dann selbst organisieren. Also man träumt davon, so eine Roboter-Community kriegt also die Aufgabe, montiert zum PKW. Gut. Ist jetzt auch machbar, aber sie müssen die alles programmieren. Die sollen dann so intelligent sein, dass die sagen, okay, wir sollen einen PKW montieren. Was müssen wir tun? Also die sind in der Lage, selbsttätig diese globale Aufgabe so lange in Teilaufgaben zu zerlegen, bis zum Beispiel Windschutzscheibe einsetzen. Ja? Sagt der Roboter, okay, mach ich, und so ähnliches. Ja? Also das ist die Vision, die da dahinter steckt. Und wie gesagt, wir lernen aus dem Roboterfußball sehr viel über Bahnplanung, Bahnverfolgung, Kollisionsvermeidung, Hinderniserkennung, die dann unmittelbar in unsere Industrieprojekte einfließen. Zum Beispiel RoboSpace, unser süßer kleiner Weltraumroboter, ist 75% von RoboSoccer. Wir haben jetzt dann Roboter zur Landminenortung entwickelt. Da ist die ganze Hardware-Elektronik von RoboSoccer, die Bahnplanung, Bahnverfolgung. Ne? Man nennt es, glaube ich, wiederverwendbare Software, das Soft- und Hardware oder so ähnliches.
Wenn Sie gerade sagen Soft- und Hardware, wie weit muss das miteinander geplant werden, dass Software und Hardware so interagieren, dass das Ganze funktional Sinn ergibt?
Wir haben gegenüber den asiatischen Teams den Vorteil, das sind meistens Software-Schlümpfe. Ja? Und wir haben uns eher auf die Hardware konzentriert. Das heißt, wir bauen, glaube ich, derzeit oder wir entwickeln derzeit die robustesten Roboter vom mechanischen Standpunkt und hardware-elektronischen Standpunkt. Und wir sind auch relativ gut in der Software. Ne? Und das Ganze, glaube ich, nennt man dann Mechatronik. Ne?
Also Mechatronik ist dann wirklich die Schlüsseltechnologie. Jetzt würde mich noch interessieren, Sie haben vorher gesagt, dass diese Robozocker-Entwicklungen an allen Theorien ziemlich an der Spitze, an der Grenze sind. Können wir das jetzt so verstehen, dass es da quasi eine Deckung zwischen Anwendungsforschung und Grundlagenforschung gibt?
Schauen Sie, es ist so, zum Beispiel, Sie kennen in der Mathematik das Problem Fuchs und Hase. Hase rennt längs einem Gitter, Fuchs steht in der Mitte. Was ist der optimale Zeitpunkt bei konstanter Geschwindigkeit des Hasens? Mit welcher Geschwindigkeit muss der Fuchs in welche Richtung rennen, dass er einen Hasen erwischt? Ja? Okay, das ist lösbar. So. Jetzt legen wir das Ganze um auf Robert Socker. Ja? Okay. Sie haben einen Gegner, der hat einen Ball. Der schießt den Ball irgendwo hin. Wann muss mein Roboter in welche Richtung starten, um den Ball zu erwischen, in einer bestimmten Richtung? Kann man auch rechnen. Und jetzt stellen Sie sich das Ganze vor bei 11 Robotern. Also erstens einmal Kollisionsvermeidung. Und zwar alles online rechnen, bei 30 Stundenkilometer oder 20 Stundenkilometer. Also das sind die theoretischen Herausforderungen, wo es, wie gesagt, für uns noch keine Theorien gibt. Wir arbeiten da sehr viel mit heuristischen Ansätzen.
Soweit jetzt auch noch Informationen von Dr. Kopacek. Er ist Vorstand an der TU Wien im Bereich Robotik und, wie schon erwähnt, Chef der FIRAS. Und als nächstes, wir haben ja auch im Einstieg schon kurz einen Hinweis auf Science Fiction, technologische Entwicklung und eben das Antizipieren von technologischen Entwicklungen und den Erwartungen an Robotik gehört mit Asimovs 4 Robotergesetzen. Und im Anschluss wird uns Markus Wintersberger von der Fachhochschule St. Pölten ein wenig erzählen über die Motivation einer Fachhochschule, die am Schnittpunkt von Technologie, Medien und Gesellschaft arbeitet, sich in etwas wie die Eurobi einzuklinken. Und er geht auch auf ein Thema, nämlich die Science Fiction in diesem Bereich ein.
In der Pressekonferenz gehört, dass die Fachhochschule den Schwerpunkt Medien und einen Schwerpunkt Medien, Technik und das Verhältnis zum Menschen hat. Wo, würden Sie sagen, knüpft es jetzt in Bezug auf etwas wie eine Europameisterschaft von Robotiksystemen im Fußball an?
Also ich finde die Anknüpfungspunkte natürlich sehr naheliegend. Einerseits die Frage nach dem Sinn der ganzen Interaktion zwischen Mensch-Maschine ist natürlich immer eine Herausforderung, schon für Generationen eigentlich, die sich damit beschäftigen. Wir sind jetzt wieder an einem spannenden Punkt in der Entwicklung. Es passieren extrem dynamische und Beschleunigungsphänomene in unserer Wirklichkeit und die lassen sich möglicherweise über solche gemeinsamen Interaktionstreffen, wie sie hier stattfinden, zwischen eben Wissenschaftlern aus dem technischen Bereich, aus der Robotik, zwischen Leuten, die sich sehr stark auch mit der Visualisierung dieser Phänomene beschäftigen, als auch zwischen kreativen, unter Anführungszeichen, auch hinterfragenden Einzelindividuen spannende Auslöseprozesse möglicherweise erzielen. Ja.
Wenn Sie jetzt sagen, hinterfragend, was denken Sie, was für einen Sinn macht es, humanähnliche, also jetzt vom Aussehen menschenähnliche Robots zu gestalten?
Grundsätzlich ist das natürlich der ewige Menschheitstraum, dieses spiegelgleiche System zu entwickeln, das dem Menschen ähnlich und ähnlicher wird oder gleich wird sogar. Einerseits ist das ein Traum, der auch mit einem Angsttraum, glaube ich, in Verbindung zu bringen ist. Das kennen wir aus der ganzen Literatur und aus allen diesen ganzen Science-Fiction-Filmen, mit denen wir auch aufgewachsen sind. Und gleichzeitig ist eben dieser Angsttraum eine dermaßige Faszination auch für den Menschen, dass er eben versucht, diese Systeme was ich hier so bemerke, aber doch aus einer ironischen und distanzierten und reflektierten Warte innerhalb dieser Community, die wir uns hier quasi zusammenfinden, doch betrachtet und immer auch quasi diese kritische Frage, wie man es beim Herrn Kopacek auch immer wieder mitschwingen hörte, im Raum steht und auch eben die Frage nach, was macht überhaupt Sinn, diese ganze komplexe Logik des menschlichen Individuums jetzt eins zu eins in so eine geklonte Version von Terminator und was auch immer für seltsame Visionen dahinter stecken, zu transferieren. Ja.
Ja, eine halbe Stunde Zeit ist wenig Zeit.
Fast nix.
Sehr wenig, zu wenig, um sich einem Thema wie Robotik zu nähern. Deswegen...
Um was geht's in der nächsten Sendung?
Die nächste Sendung, die sich wieder mit der Robotik beschäftigt, ist am 18. Juni um 17 Uhr auf Radio Froh.
Und gleich am Folgetag geht's ja los dann?
Mit der Eurobi und auch mit der CIRAS, mit der Fachtagung. Und wir werden am 18. uns dem Thema etwas näher nähern, auch Fragen nach gesellschaftlichen Implikationen von Robotik und technologischen Entwicklungen stellen.
Und natürlich ganz konkret einmal das Rahmenprogramm dieser Eurobi vorstellen.
Und einleiten, was dann am 19., wo wir eine Doppelsendung, eine Stunde, hier live aus dem Studio mit hoffentlich einer breiten Schar an Experten und Expertinnen zum Thema Robotik, das auch anmoderieren. Es verabschieden sich
Pamela Neuwirth und
Michael Schweiger. Schönen Nachmittag, Abend. Machine.